Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend. Die Schweiz hat bereits zwei neue Doppelbesteuerungsabkommen ausgehandelt. Der Bundesrat sagt aber nicht, mit welchen Ländern. Bundesrat Ueli Maurer will Fußball-Hooligans im Internet outen und mit Schnellgerichten gegen sie vorgehen. In der Region Basel ist eine Frau an der Schweinegrippe erkrankt, der dritte Fall in der Schweiz. Italiens Premier Berlusconi möchte das Parlament drastisch verkleinern. Kein Reformvorschlag, sondern ein Ablenkungsmanöver. Die Analyse unseres Korrespondenten. Und die Schlagzeile vom Sport: Wenn in den nächsten Minuten keine Tore mehr fallen, ist der Fußballclub Zürich Schweizer Meister. Wir informieren, sobald der Entscheid gefallen ist. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen und zunächst jetzt Philipp Bürkler mit dem Nachrichtenüberblick.
Nach den hitzigen Debatten um Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steueroasen kommt die Schweiz bei der Aushandlung neuer Verträge offenbar gut voran. Wie das eidgenössische Finanzdepartement Meldungen in der Sonntagspresse bestätigt, sind mit zwei Ländern die neuen Verträge bereits fertig ausgehandelt. Um welche Länder es sich handelt, wollte das Departement nicht sagen. Die neuen Verträge müssen jetzt zuerst vom Bundesrat genehmigt werden, dann vom Parlament. Der Bundesrat möchte außerdem den ersten dieser Verträge auch dem Volk vorlegen, wenn aus dem Volk ein entsprechender Wunsch kommt. Wenn also 50.000 Unterschriften zusammenkommen oder 8 Kantone dies wollen, würde eine Volksabstimmung durchgeführt. Bundesrat Maurer hat sich in der Sonntagspresse heute erneut dafür ausgesprochen, das Hooligan-Gesetz bei Fußballspielen konsequent umzusetzen. Maurer forderte im Weiteren, dass die Fotos von Hooligans, die kriminelle Handlungen begangen hätten, im Internet veröffentlicht werden. Gegenüber Schweizer Radio DRS äußerte ein Schweizer Strafrechtler Bedenken gegenüber dieser neuen Art des Prangers. In der Schweiz ist ein dritter Fall von Schweinegrippe aufgetreten. Ärzte des Kantonsspitals Basel-Stadt haben das Virus bei einer Frau festgestellt. Die Frau sei am Freitag aus Washington nach Zürich geflogen, berichtet das Bundesamt für Gesundheit. Sie habe sich bereits im Flugzeug unwohl gefühlt. Zurzeit befinde sie sich bei ihr zu Hause in Isolation. Die Wirtschaftskrise trifft den Schwerverkehr in der Schweiz weniger stark als noch vor kurzem vermutet. Die zuständigen Behörden des Bundes bestätigen Nachrichten aus der Sonntagspresse, wonach die Einnahmen aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe der LSVA nur um ca. 10% zurückgehen dürften. Noch vor einem Monat war man von einem Rückgang um 25% ausgegangen. Wie viel Geld aus der LSVA eingenommen wird, wirkt sich direkt auch auf Projekte des öffentlichen Verkehrs aus. Je weniger LSVA-Einnahmen, desto weniger Geld für Bahnprojekte. Weltbankpräsident Robert Sulik schaut mit gemischten Gefühlen in die wirtschaftliche Zukunft. Gegenüber der spanischen Zeitung El País sagte Sulik, es gäbe bei Wirtschaftsfachleuten zwar eine gewisse Beruhigung, dass der Abschwung nicht mehr so steil verlaufe, aber man sei noch mitten in der Krise. Was als finanzielle Krise begonnen habe und sich dann zu einer allgemeinen Wirtschaftskrise entwickelt habe, werde nun zunehmend zu einer menschlichen, sozialen Krise. Viele hätten ihre Arbeit und ihren Besitz verloren. Das berge auch die Gefahr größerer politischer Umwälzungen. Außerdem sei es ein idealer Nährboden für Populisten und für all jene, die ihr Land wirtschaftlich vom Rest der Welt abschotten möchten, sagte Sulik. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ruft die Wirtschaft auf, sich mehr für die Umwelt zu engagieren. An einer Klimakonferenz in Kopenhagen sagte Ban, erst ein kleiner Teil der Wirtschaftselite und der Investoren habe auf den Klimawandel reagiert. Zu viele von ihnen säßen immer noch auf dem Zaun und warteten darauf, dass zuerst andere etwas tun würden. Nachdem die Führung der tamilischen Rebellen bisher geleugnet hat, dass ihr Führer bei den letzten Kämpfen ums Leben kam, haben sie es nun selbst bestätigt. Velupillai Parbarakan ist tot. Ein Sprecher der Der Tamil sagte außerdem gegenüber der BBC, die Tamilen würden in Zukunft auf Gewalt verzichten, um ihre Ziele zu erreichen. Den Kindern im Film Slumdog Millionaire haben nicht nur Millionen von Leuten im Kino zugeschaut, sie sind seither auch Thema in der indischen Politik. Die Verwaltung des Bundesstaates, zu dem Bombay gehört, hat den Familien der Kinder neue Unterkünfte versprochen, und zwar noch vor dem nächsten Monsun. Ihre Hütten waren vor kurzem abgerissen worden in einer Aktion der Behörden gegen illegale Behausungen. Seither sind sie in Notunterkünften untergebracht. Das Sportgeschehen des heutigen Sonntags fasst Ueli Reist zusammen.
Die Schweizer Fußballmeisterschaft steht kurz vor der Entscheidung. Im Moment sieht es so aus, als küre GC den FC Zürich zum Meister. Der FC Zürich führt in Bellinzona wenige Minuten vor Schluss 1:0. Der FC Basel liegt gegen GC ebenfalls kurz vor Schluss 1:4 zurück. Blieb es dabei, wäre der FC Zürich Schweizer Meister. Die anderen Spiele von heute, Neuenburg-Samax führt gegen Aarau, alle sind kurz vor Schluss, 2:1. Vaduz liegt gegen Sion zurück, 1:5. Die Young Boys gewinnen, führen gegen Luzern, 5:2. Auch im Formel 1 Grand Prix von Monaco fährt das Braun-Mercedes-Team einen Doppelsieg ein. Es gewinnt Jenson Button vor Rubens Barrichello. Kimi Räikkönen wird Dritter und holt so den ersten Podestplatz der Saison für Ferrari. Schlecht schnitt BMW Sauber ab, Nick Heidfeld wurde Erster, Elfter natürlich, Robert Kubica schied aus. Ebenfalls eine Nullnummer verzeichnete der Schweizer Sebastian Buemi. Er fuhr in der 10. Runde Nelson Piquet ins Heck und schied aus. Am French Open Tennisturnier hat die Schweizerin Timea Wacinski die erste Runde überstanden. Sie gewann gegen die Französin Emilie Loire.
Das Wetter. Morgen ist es weiterhin sonnig und heiß bei 30 bis 32 Grad. Im Laufe des Nachmittags bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Gegen Abend gibt es vor allem in den westlichen Alpen auch lokale Gewitter. Am Dienstag scheint vor allem im Osten und Süden zunächst noch die Sonne und es wird bis 27 Grad warm. Sonst gibt es bereits am Vormittag Regen. Am Nachmittag kommen verbreitet Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Die Temperatur geht deutlich zurück.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Und so geht es hier weiter. Hooligans an den Pranger und vor Schnellgerichte. Die Vorschläge von Sportminister Maurer und wie ein Strafrechtler sie beurteilt. Dann Silvio Berlusconi und die jungen Frauen. Oder weshalb Italiens Premier allen Grund hat zur Nervosität. Guatemalas Polizeiarchiv im Berner Kirchenfeldquartier. Oder wie die Schweiz mithilft, den Bürgerkrieg aufzuarbeiten. Steigende Gesundheitskosten, das müsste nicht sein. Oder weshalb ein Pilotprojekt für chronisch Kranke Erfolg hat. Und dann das traurige Lied von Carmela und Esperanza. Oder die seltsamen Methoden des US-Grenzschutzes gegen Einwanderer aus Mexiko. Zunächst jetzt aber noch ein aktuelles Fußballresultat. Die Schweizer Meisterschaft ist entschieden. Der FC Zürich ist Meister geworden mit seinem 1:0-Sieg in Bellinzona, weil Grasshoppers gleichzeitig den FC Basel geschlagen hat oder noch schlagen wird in den nächsten Sekunden. Und jetzt zu den unschönen Seiten des Fußballs, Rauchpetarden, Prügeleien und zerschlagene Fensterscheiben. Solche Szenen nach Fußballspielen gehören auch bei uns immer wieder zum Alltag. Etwa vor 3 Tagen, als Sion den Cupfinal in Bern gewonnen hat. In den Sonntagszeitungen hat sich Sportminister Ueli Maurer eingeschaltet und gesagt, er wolle Chaoten im Internet outen. Zudem schlägt er Schnellgerichte vor, um Täter an Ort und Stelle zu bestrafen. Vorschläge, die nicht überall gut ankommen, wie der Bericht von Andrea Jacki zeigt.
Er ist Fanexperte und ärgert sich über Bundesrat Maurers Äußerungen in der Sonntagspresse. Urs Frieden arbeitet mit Fans der Berner Young Boys und er ist in der Fankommission der Swiss Football League. Jeden Mai sei es wieder soweit, klagt er. Kaum seien die entscheidenden Spiele, die die Krawalle nach sich ziehen würden, kämen auch schon die Forderungen nach Repressionen.
Das zerstört dann auch das Vertrauen, das wir Fanexperten unter dem Jahr hindurch aufgebaut haben zu den Fans. Und unsere Stimmen werden dann eine Weile lang nicht gehört, weil dann sind nur noch diese Hauruck-Vorschläge, diese Repressionsmaßnahmen sind gefragt.
Dabei habe man bereits jetzt genügend Mittel in den Händen, sagt Frieden.
Ich denke, die bestehenden Gesetze, die genügen voll auf. Man muss sie einfach nur mal anwenden.
So haben die Verantwortlichen der Vereine zum Beispiel die Möglichkeit, Stadionverbote auszusprechen. Dies geschehe aber viel zu wenig, findet Urs Frieden. Internetpranger und Schnellverfahren hingegen findet der Fanexperte rechtlich fragwürdig. Karin Keller-Sutter widerspricht. Sie ist Justizdirektorin des Kantons St. Gallen und sagt, diese Methoden seien in ihrem Kanton bereits angewendet worden. Zum Beispiel das Outing im Internet.
Nach kantonalem Strafprozess, und ich spreche jetzt vom kantonal St. Gallischen Strafprozess, ist es selbstverständlich möglich, zu Fahndungszwecken Bilder zu veröffentlichen. Und das wurde eben auch im Nachgang zu einem Fußballspiel gemacht. Und man hat so Randalierer identifizieren können.
Und auch gerichtliche Schnellverfahren findet Karin Keller-Sutter unproblematisch. Die Bezeichnung sei aber reißerisch und unglücklich gewählt.
Bei den sogenannten Schnellverfahren handelt es sich ja auch um nichts anderes als insgesamt um eine organisatorische Maßnahme. Das heißt also, wer polizeilich befragt wird vor Ort, bei dem die Personalien aufgenommen werden, wird auch gerade zu einer Buße verurteilt, wenn die Sachlage eindeutig ist. Also für mich sind beide Varianten, beide Verfahren zulässig.
Aus rechtlicher Sicht sieht auch der emeritierte Rechtsprofessor der Universität Freiburg, Franz Ricklin, keine Probleme. Vorausgesetzt, man könne dem Beschuldigten nachweisen, dass er ein schweres Delikt verübt habe. Dennoch hält Ricklin von den Vorschlägen nichts.
Wenn einer identifiziert ist und ein schwereres Delikt gemacht hat, dann müsste das wohl schon erdulden, dass allenfalls eine gewisse Publizität erfolgt. Aber für mich ist das Grundproblem, dass die Politiker meinen, mit dem Strafrecht könne man sofort ganz ideale Zustände herstellen.
Besser wäre, findet Ricklin, sich mal anzuschauen, wie Fußballnationen wie Deutschland und England das Problem im Griff hätten. So hat man in England unter anderem die Stehplätze aufgehoben und die Risikospiele beginnen am frühen Nachmittag, um zu verhindern, dass die Zuschauer bereits angetrunken im Stadion erscheinen. Ob damit die Gewalt rund um Fußballspiele verschwinden würde, ist zweifelhaft. Fanexperten berichten, in England hätten sich die Krawalle in die unteren Ligen verlagert.
Andrea Jacki hat berichtet. Silvio Berlusconi schlägt um sich. Mitte Woche warf der italienische Ministerpräsident den Richtern vor, sie seien Linksextreme. Nun beschimpft er das Parlament. Die beiden Kammern seien kontraproduktiv und aufgebläht. Berlusconis rüder Ton dürfte mit den anstehenden Europawahlen zu tun haben, aber nicht nur. Die Geschichte um eine 18-Jährige, die zum Fernsehen wollte und dabei auf den Ministerpräsidenten traf, wird für diesen immer peinlicher. Aus Rom Massimo Agostinis.
Die Attacke von Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi gegen die beiden Parlamentskammern kam völlig aus dem Nichts. Die beiden Parlamente mit 600 und 300 Mitgliedern seien völlig aufgebläht und die wirken kontraproduktiv. 100 Senatoren würden längst reichen, behauptete er an einer Tagung des Arbeitgeberverbandes Confindustria. Er wolle nun eine Volksinitiative lancieren, die die Halbierung der Kammern verlange. Weshalb die Verbalattacke gerade jetzt erfolgt, ist niemandem so klar. Sicher ist aber, Silvio Berlusconis Forderung ist populär. Italienische Politiker sind unbeliebt und gelten mit ihren 14.000 Euro Monatsgehalt als Abzocker. Zweifellos, Silvio Berlusconi ist nervös und will im Hinblick auf die Europawahlen beim Publikum punkten. Fürchten muss er eine persönliche Geschichte. Seine ungeklärte Beziehung zur seit kurzem erst 18-jährigen Noemi Letizia. Er kenne sie gar nicht, sondern ihre Eltern, behauptete er immer. Doch täglich warten die unzimperlichen italienischen Zeitungen mit Fotos und neuen Details auf. Berlusconi und Noemi an einem Empfang mit Wirtschaftsgrößen, bei einem Fest mit dem AC Milan, an ihrem Geburtstagsfest und, seit neuestem, Silvio Berlusconi, der Noemi und über 30 weitere junge Frauen nach Sardinien eingeflogen haben soll, um mit ihnen Neujahr zu feiern. Gehörte die Geschichte zuerst in die Ecke italienische Klamotten, weitet sie sich beinahe täglich aus und könnte Berlusconi politisch gefährlich werden. Bei den Europawahlen will er nämlich mit seinem Popolo della Libertà 51% der Stimmen erlangen, um so seinen Koalitionspartner, die ihm lästige Lega Nord, in die Schranken weisen zu können. Doch die Katholiken in seinen Reihen sind entsetzt über die Geschichte mit Noemi und die von Berlusconis Frau verlangte Scheidung. Wenden sich aber die Katholiken ab, könnte der bis vor kurzem so siegesbewusste Berlusconi geschwächt aus den Wahlen hervorgehen. Das wäre Wasser auf die Mühlen seines parteiinternen Rivalen Gianfranco Fini. Der wollte Berlusconi schon einmal beerben, scheiterte aber. Gut möglich also will Berlusconi mit seiner populistischen Attacke gegen das Parlament von Noemi und Co. ablenken, um seine parteiinterne Macht zu verteidigen.
Guatemalas junge Demokratie steckt in einer schweren Krise. Seit bald zwei Wochen wird Staatspräsident Colom verdächtigt, er habe einen Anwalt ermorden lassen. Ob der Vorwurf stimmt, ist unklar und wird derzeit untersucht. Klar hingegen ist, dass der jahrzehntelange Bürgerkrieg noch immer seine Schatten wirft. Stabilität dürfte in Guatemala wohl erst dann einkehren, wenn das Land seine blutige Vergangenheit aufarbeitet und die Verantwortlichen vor Gericht stellt. Ein schwieriger Prozess, bei dem die Schweiz einen wichtigen Beitrag leistet. Franco Battel.
Gustavo Meonio Brenner leitet das historische Polizeiarchiv in Guatemala-Stadt. Es sei eines der größten Polizeiarchive Lateinamerikas.
Este es un archivo muy grande, es el archivo más grande en América Latina. Son 7.900 metros lineales.
Aber tausende Fotos, Protokolle und Berichte dokumentieren die Gräueltaten, den blutigen Bürgerkrieg der Jahre 1960 bis 1996. Es war vor allem die Polizei, die mordete und morden ließ. 250.000 Guatemalteken wurden umgebracht, unter ihnen besonders viele Ureinwohner, Indigenas. Das Polizeiarchiv, das dies alles belegt, ist nun aber in Gefahr. Mitarbeiter werden bedroht und eingeschüchtert.
Han habido amenazas, han habido, digamos, algunas medidas intimidatorias.
Denn die Verantwortlichen der Massaker und auch die Schergen selber seien noch immer nicht verurteilt. Nicht nur die Verantwortlichen für den Bürgerkrieg, sondern Kriminelle ganz allgemein kommen in Guatemala meist ohne Strafe davon. Denn die Justiz des zentralamerikanischen Landes ist korrupt und ineffizient. Und damit dies so bleibt, haben die Täter alles Interesse daran, die Archivare zu behindern, wenn nicht gar das gesamte Archiv zu vernichten. An diesem Punkt setzt nun das Engagement der Schweiz ein. Die Schweiz unterstützt Guatemala seit Jahren dabei, die Folgen des Bürgerkrieges zu überwinden. Und so steht im Berner Kirchenfeldquartier im Bundesarchiv ein Rechner, auf dem Kopien der guatemaltekischen Polizeiakten gespeichert sind. Dieses Backup, diese Sicherheitskopie, soll das Archiv in Guatemala-Stadt vor Übergriffen schützen. Eine wichtige Aufgabe, sagt Andreas Kellerhals, Direktor des Bundesarchivs.
Das Recht auf Nichtvergessen bzw. das Recht auf Wissen darüber, was passiert ist, das können die Archive eben ganz zentral erfüllen, soweit eben auch Material vorhanden ist.
Zusätzlich unterstützt die Schweiz die Internationale Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala. Die Schweiz wolle mithelfen, ganz grundlegende Werte wieder zu etablieren, sagt Mo Bleker, die während Jahren fürs Schweizer Außenministerium in Guatemala gearbeitet hat.
C'est vraiment le rétablissement de la valeur humaine au centre de notre activité. La dignité humaine, la valeur de l'individu qui ne peut pas être simplement tué, violenté, massacré.
Dass ein Mensch nicht einfach verletzt oder sogar getötet werden könne, das sei in Guatemala keine Selbstverständlichkeit. Auch heute noch, über 10 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, ist Guatemala ein Land mit viel Kriminalität, großer Armut und extremen sozialen Gegensätzen. Ist es da zu rechtfertigen, dass die Schweiz Geld in ein Archiv steckt, anstatt in Schulen oder in Spitäler?
Les choses vont ensemble. On doit pouvoir agir. Rien ne sert de construire des hôpitaux.
Beides gehöre zusammen, sagt Mo Bleker. Die Regierung könne nur dann Spitäler und Schulen bauen, wenn das Land stabil sei und nicht dauernd von der dunklen Vergangenheit eingeholt werde. Eine Aussage, die Gustavo Meonio Brenner vom Polizeiarchiv in Guatemala-Stadt bestätigt.
La impunidad significa efectivamente el gravísimo riesgo de repetición y de la transformación.
Wenn man die Täter des Bürgerkrieges nicht zur Rechenschaft ziehe, dann bestehe die Gefahr, dass sich die Gewalt von damals wiederhole. Bereits gäbe es Anzeichen dafür, dass sich die Täter neu organisierten, dass sie zum Beispiel mit der mexikanischen Drogenmafia zusammenspannten. Den Bürgerkrieg aufzuarbeiten sei deshalb nicht nur eine Angelegenheit für Historiker, sondern habe direkte Auswirkungen auf die Gegenwart.
Was ist das richtige Rezept gegen die hohen Kosten im Gesundheitswesen? Darüber wird heftig debattiert, auch morgen wieder. Vertreter von Bund, Kantonen und Krankenkassen sitzen zusammen und brüten über Sparmöglichkeiten. Bereits jetzt werden 3/4 der Gesundheitskosten durch chronische Krankheiten verursacht, Tendenz steigend, weil wir immer älter werden. Wie hier gespart werden könnte, das zeigt ein Pilotprojekt im Kanton Waadt auf, das Zuckerkranke betreut. Patrick Mühlhauser.
Die Beratungsstelle von Diabetes im Spital Morsch, die auf Zuckerkrankheit spezialisierte Krankenschwester Nicole Jenny, berät am Telefon einen Patienten. Nicole Jenny klärt auf, oft kann so ein Spitaleintritt verhindert werden. Die Krankenschwester leitet die Patienten aber auch weiter, an die Ernährungsberaterin, den Spezialarzt oder den Fußspezialisten. Und das ist neu am Waadtländer Projekt. Diese Leute führen gemeinsam per Computer ein Patientendossier. Jeder weiß, wer wann was macht. Die Behandlung werde dadurch optimiert, erklärt Isabelle Hagon-Traub. Sie ist leitende Ärztin von Diabetes.
Et nous essayons de recueillir un maximum de données au sein de ce dossier. Et ce dossier permet de savoir que les choses se passent bien et que le patient s'est bien rendu aux différents rendez-vous.
Das Projekt wird finanziell vom Kanton Waadt und mehreren Krankenkassen unterstützt. Auch das ist neu in der Schweiz. Bezahlt werden dem Patienten Leistungen, die nicht kassenpflichtig sind. Fußpflege beispielsweise. Oft kommt es bei Zuckerkranken zu Amputationen. Die Fußpflege kann vorbeugen. Dadurch nehmen die Komplikationen bei den Patienten ab. Entsprechend sinken auch die Kosten. Das habe eine erste Auswertung ergeben, sagt Isabelle Hagon-Traub.
Ça veut dire que nous coûtons moins cher et nous amenons un gain de qualité de prise en charge et moins de complications.
Trotzdem entwickeln sich solche Netzwerke für chronisch kranke Menschen in der Schweiz nur zögerlich. Felix Huber leitet in Zürich die Gruppenpraxis Medics, die auch Netzwerkerfahrung gemacht hat. Felix Huber kennt die Stolpersteine. Es fehle oft am gemeinsamen Willen der Akteure im Gesundheitswesen und am Geld.
Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn Konkurrenten zusammen an einem Tisch sitzen müssen, also auch verschiedene Kassen, sich da einigen müssen, dass man jetzt so etwas mitfinanziert. Aber das, was die im Kanton Waadt machen, das finde ich eigentlich richtig. Es gibt die öffentliche Hand und die Versicherungen, die das mitfinanzieren.
Pierre-Yves Maillard, Waadtländer Gesundheitsdirektor und Präsident der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK, möchte mehr. Einen gesamtschweizerischen Vertrag, der die Finanzierung solcher Netzwerke regelt, damit die Patienten nicht von einzelnen Kassen abhängig sind.
Ça permettrait d'éviter d'avoir une dépendance de un seul assureur de ces projets, mais de véritablement pouvoir développer des projets qui sont au profit des assurés de toutes les assurances de manière pérenne et durable.
Die GDK habe dem Krankenkassenverband Santé Suisse und der Ärztevereinigung FMH einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Druck macht auch das Parlament. Die Krankenkassen sollten Präventionsmaßnahmen bei chronisch kranken Menschen zahlen, fordert Guy Parmelin, Waadtländer SVP-Nationalrat und Mitglied der Gesundheitskommission.
Tout l'aspect prévention dans ces maladies chroniques particulièrement est quelque chose qui méritera qu'on modifie la LAMAL, puisque après on récupère largement l'argent investi en faisant des économies très importantes.
Guy Parmelin argumentiert mit Kosteneinsparungen. In der Revision des Krankenversicherungsgesetzes werde man dies vorsehen. Netzwerke, in denen alle Akteure des Gesundheitswesens miteinander kommunizieren, sollen gefördert werden, sagt die Vizepräsidentin der Nationalrätlichen Gesundheitskommission, die Freiburger CVP-Politikerin Therese Meyer.
On va vraiment dans un projet qui va encourager énormément le travail en réseau de soins intégrés où tous les acteurs se parlent.
Netzwerke haben jedoch nur einen Sinn, wenn sie von den Patienten genutzt werden. Auch hier müssen Anreize geschaffen werden, zum Beispiel mit Ermäßigungen bei den Krankenkassenprämien.
Patrick Mühlhauser. In Mexiko haben volkstümliche Lieder über das Leid von Migranten, die illegal versuchen, über die Grenze in die USA zu gelangen, derzeit großen Erfolg. Doch jetzt ist ausgekommen, dass der amerikanische Grenzschutz hinter den Liedern steckt. Über eine private Werbeagentur hat sie an mexikanische Radiostationen CDs verteilt. Michael Castricius über den Versuch, mit Musik illegale Einwanderer abzuschrecken.
Zielsicher wie Raketen ist die musikalische Abschreckung eingeschlagen. Es ist die Musik des mexikanischen Nordens. Es sind Corridos, also Lieder, die das Leben schreibt. Sie erzählen von aktuellen Ereignissen oder Erlebnissen, hier vom illegalen Grenzübertritt, von der Migration und der Migrationspolizei der USA, kurz Migra. Deshalb heißen sie Migra Corridos.
Antes de cruzar para el otro lado, recuerda que más vale vivo que muerto. No más cruces en la frontera.
Moralischer Zeigefinger im Dreivierteltakt. Denk dran, lebendig ist besser als tot. Und dann der doppeldeutige Slogan der Aktion No Más Cruces en la Frontera. Das bedeutet einerseits keine weiteren Grenzübertritte und andererseits keine weiteren Kreuze an der Grenze. Kreuze für die Verstorbenen. 400 Menschen kommen jährlich an der US-mexikanischen Grenze ums Leben. Sie ertrinken im Grenzfluss, verdursten in der Wüste, fallen Raubmorden, Skorpionen oder skrupellosen Polleros zum Opfer. Polleros, Hühnerzüchter, werden die Menschenschlepper genannt, die ihre Kunden schon mal hilflos zurücklassen, wenn Gefahr droht, wenn Grenzpolizei in der Nähe auftaucht. Solchem Pollero fällt in einem der Lieder Carmela zum Opfer, die mit ihrer 6-jährigen Tochter Esperanza auf der Suche nach dem Papa der Familie im Norden ist.
Dicen que un pollero maldito abusó de Carmela primero, mató a Esperanza de un golpe y las dejó a cielo abierto.
Der verfluchte Pollero vergewaltigt erst Carmela, dann erschlägt er die kleine Esperanza. Esperanza heißt Hoffnung. Wach auf, Hoffnung, weint die verzweifelte Mutter. Wenn du schläfst, stirbst du und mein Leben ist verloren.
Despierta ya, Esperanza. No te quedes dormida. Si te duermes, te mueres. Y mi vida está perdida.
Drastische Schicksale, in denen sich die Radiohörer Mexikos aber wiederfinden. Jeder fünfte Mexikaner arbeitet im Norden. In jeder ärmeren Familie gibt es genau solche Schicksale. Seit diese Migra-Corridos in den Sendern auftauchten, werden sie immer wieder nachgefragt. In einigen Stationen erklommen sie Spitzenplätze in den Charts. Allerdings wusste zunächst auch niemand, dass sie von der oft verhassten US Border Patrol verteilt wurden. Wir wollen nur so viele Leben wie möglich retten, begründet Eugenio Rodriguez von der US-Grenzpolizei in Texas die ungewöhnliche Maßnahme. Man habe die Urheberschaft geheim gehalten, um den Erfolg nicht zu gefährden. Einige Radiomoderatoren haben jetzt Bauchschmerzen bekommen. Sie fühlen sich missbraucht als unfreiwillige Mitarbeiter einer sozialen Abschreckungskampagne. Aber es ist zu spät. Die Migra-Corridos sind längst zum Volksgut geworden, zu einem Renner, wie ihre Brüder, die Narco-Corridos. Die singen vom Leben und Sterben der Drogenkriminellen und haben mit den Migra-Corridos etwas gemein. Sie werden viel gehört, aber schrecken wenige ab.
Jure nuevamente ante la cruz de madera. Volveré a mi pueblo, allá con mi gente, y no habrá más cruces en la frontera.
Mit Musik gegen illegale Einwanderer, das war der Bericht von Michael Castricius. Das war das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich war Roman Villinger. Für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon war Hans Ineichen. Um 19 Uhr dann die Zweitausgabe auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Und ab 20 Uhr gibt es das Echo der Zeit, die heutige Ausgabe, auch zum Nachhören im Internet und zum Herunterladen als Podcast unter www.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.